Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was droht, wenn in Russland Facebook und Twitter verboten werden? Baut Kultur noch Brücken? Und wie sich Italien vom Fluchtpunkt zum Sehnsuchtsort entwickelte? Themen dieser Stunde. Krieg, das ist immer auch Desinformation durch Propaganda. Das gilt für den Angreifer wie für die Angegriffenen. Für Wladimir Putin gibt es in der Ukraine keinen Krieg. Deshalb wurden inzwischen an die 15.000 Demonstranten in Russland festgenommen. Was wissen die übrigen Russinnen und Russen? Was könnten sie wissen? Der zweimal mit einem Grimme-Preis ausgezeichnete Decoda ist eine mehrsprachige Internetplattform, die über russische und belarussische Medien und Wissenschaft berichtet. Chefredakteurin ist Tamina Kutscher. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Kurz bevor der kremlkritische Sender Echo Moskwi abgeschaltet wurde, sagte eine Redakteurin der BBC, es gibt das Internet, das kann man nicht abstellen. Wer sich in Russland informieren will, kann das tun. Hatte die Kollegin recht?
Ja, sie hatte eine lange Zeit recht. Nun haben wir die Situation, dass viele Artikel, aber auch ganze Medien geblockt wurden. Dazu gehören ja auch in Teilen Social Media. Einzelne wirklich Leuchttürme der unabhängigen Medienszene wie der Radiosender Echo Moskwi wurden geschlossen. Andere haben selber gesagt, sie machen jetzt Pause. Der Chefredakteur vom unabhängigen Fernsehsender Dosht hat das Land verlassen, daraufhin aus Sorge um die eigene Sicherheit. Das heißt, wer jetzt noch einzelne dieser Medien erreichen will, so sie weiterarbeiten, der braucht VPN oder andere technische Finessen, die viele gar nicht haben oder auch nicht kennen.
Wenn ein staatliches russisches Meinungsforschungsinstitut vermeldet, die Zustimmung zum Einmarsch in die Ukraine sei innerhalb einer Woche um 6% auf 76% angestiegen, glauben Sie, das ist Propaganda oder Ergebnis der Propaganda?
Ja, das ist leider sehr schwer zu sagen, wahrscheinlich sowohl als auch. Es ist so, dass in so autoritären oder repressiven Systemen es überhaupt schwierig ist mit Meinungsumfragen, weil die Leute antworten ganz oft das, von dem sie denken, es wird erwartet, dass sie das antworten, plaudern das nach, was sie am Abend vorher in den Nachrichten gehört haben. Aber wir haben ja gerade schon über die massive Desinformation und Propaganda gesprochen und leider, obwohl es eben auch Leute gibt, die auf die Straße gehen, an die 15.000 wurden schon festgenommen, es gibt auch Einzelne, die gegen den Krieg sprechen, Künstler und so weiter. Leider muss man dennoch davon ausgehen, dass diese Propaganda schon auch Wirkung zeigt und es immer noch viele gibt, die aus welchen Gründen auch immer bereit sind, ihr zu glauben.
Mark Zuckerbergs Konzerne lassen Hassbotschaften gegen Russland zu. Putin hat Instagram schon gesperrt. Ein Verbot von Facebook und Twitter steht wohl an. Was würde dann jemandem in Russland passieren, der noch die App auf seinem Smartphone hat?
Ja, das ist eben die Frage. Also diese Entscheidung von Meta, bestimmte Hassbotschaften zuzulassen, also erlaubt ist wohl, sind wohl so Slogans wie Tod den russischen Invasoren oder so, also Hassbotschaften, die sich gegen Militär richten, nicht gegen Zivilisten. Aber diese Entscheidung wurde ja kritisiert, einfach weil es zeigt, dass es sehr schwer ist, mit diesen Plattformen, die eben nicht neutrale Instanzen sind, wie Sie sagen, wo es eben keine demokratisch legitimierten Entscheidungen gibt, sondern das ganze System dahinter ist intransparent. Und ich denke, es war ehrlich gesagt ein Fehler von Meta, das zu machen, weil es eben auch diesen ganzen restriktiven Maßnahmen, die wir gerade sehen in Russland, sehr in die Hände spielt. Man hat jetzt dem Regime einen weiteren Grund gegeben für die Zensur, einen willkommenen Grund, eben zu sagen, nicht nur zu blockieren, sondern es wird ein Verfahren eingeleitet, diese Meta-Plattform als extremistisch anzuerkennen. Das wird zwar noch eine Weile dauern, aber das heißt eben, dass sich jeder, der diese App auf dem Handy hat, im Grunde genommen strafbar macht. Und da es in Russland auch keine Rechtssicherheit gibt und so, weiß man nicht, inwiefern das vielleicht schon vorher zum Problem werden kann, also schon jetzt. Viele sind jetzt verunsichert, viele User, viele fragen sich, muss ich die App jetzt löschen und so weiter. Also, und das ist ja sicher auch damit mitgewollt, eben diese Verunsicherung und Angst.
Decoda liefert viel Analyse und Meinung russischer Autorinnen und Autoren. Wie ist das um Ihre persönlichen Kontakte bestellt? Was für ein Stimmungsbild nehmen Sie derzeit wahr, gerade was den großen Raum der Information angeht?
Ja, also unter den unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, Schock, Scham auch, dieses Gefühl auch irgendwo versagt zu haben, vielleicht mit der eigenen Arbeit nicht früh genug erkannt zu haben, was da passiert oder nicht laut genug gewarnt zu haben. Und jetzt natürlich auch Sorge um die eigene Sicherheit, auch ja die Sinnfrage, die sich viele stellen. Manche entscheiden sich zu gehen, andere wollen erstmal bleiben. Ich meine, man hinterlässt da ja einfach ein ganzes Leben. Das ist ja auch keine leichte Entscheidung, einfach das Land und das eigene Leben so zu verlassen. Ja, also es ist gerade viel in Aufruhr, so würde ich es beschreiben.
Wir wissen alle nicht, was kommen wird. Tamina Kutscher, Chefredakteurin der Internetplattform Decoder, danke für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Ich danke Ihnen.
Reporter ohne Grenzen in Lviv hat die Organisation ein Krisenzentrum eröffnet für die Freiheit der Presse. Ausgerechnet in der Nähe von Lviv, muss man inzwischen sagen, denn heute ist in der Nähe ein Militärdepot angegriffen worden. Christian Mier ist Geschäftsführer der deutschen Sektion. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was wird zur Verfügung gestellt?
In dem Pressefreiheitszentrum stellen wir zum einen Schutzausrüstung zur Verfügung, das heißt schusssichere Westen, schusssichere Helme. Und wir stellen Arbeitsplätze ganz konkret unter anderem zur Verfügung, denn auch Journalistinnen und Journalisten sind viele im Moment vom Osten der Ukraine in den Westen gezogen. Wir haben als Reporter und Grenzen im Rahmen unserer Nothilfe auch geholfen bei der Umsiedlung. Das heißt, sind dort Arbeitsplätze, aber auch für ausländische Journalisten, denn Lviv ist so etwas, kann man fast schon sagen, wie ein kleines Zentrum dort im Westen. Und wir bieten auch, soweit das notwendig ist, Vermittlung zu kurzfristigen wie Psychologen an. Und wenn die russische Überwachung auf die Ukraine übergreifen sollte, auch IT-Infrastruktur. Das ist nicht unsere alltägliche Arbeit, aber die Idee ist entstanden, weil wir den Eindruck hatten, da bricht schnell etwas zusammen und da ist schnell etwas, aber auch was zu sichern ist. Denn die Ukraine hat ja in den vergangenen Jahren eine sehr, sehr lebendige Medienlandschaft und wir haben auch starke Partnerorganisationen. Das ist zum Beispiel anders in Afghanistan im vergangenen Jahr, wo wir sehr viel gearbeitet haben, aber vor allen Dingen damit beschäftigt waren, Menschen zu evakuieren. Aber wir dort ehrlich gesagt unsere Strukturen komplett neu organisieren mussten, weil unsere Partnerorganisation de facto sich aufgelöst hat und vieles andere. Insofern gab es hier verschiedene Faktoren, die zusammengespielt haben.
Es ist ein Militärdepot in der Nähe von Lviv heute angegriffen worden. Fürchten Sie, dass die Anstrengungen, die jetzt von Reporter ohne Grenzen gemacht wurden, um Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine zu unterstützen, bald zunichte gemacht werden könnten?
Das kann ich so, glaube ich, gar nicht mit einem kleinen Ja beantworten, sondern ich glaube, ich kann es nur so sagen, die Lage in diesem Krieg, wie in jedem Krieg, ist eine sehr, sehr dynamische Lage. Im Moment haben wir immer noch die Einschätzung, dass Lviv ein halbwegs sicherer Standort ist, aber Sicherheit ist etwas sehr Fragiles. Und diese Einschätzung kann sich, das haben wir eigentlich während der Umsetzung des Starts dieses Projekts von Anfang an gesagt, kann sich eigentlich von einem Tag auf den anderen komplett ändern. Insofern ist das ein Szenario, auf das wir auch vorbereitet sind.
Wegen der Zensur, die Wladimir Putin vor 8 Tagen erlassen hat, verlassen ja auch viele russische Kolleginnen ihre Heimat. Reporter ohne Grenzen hatte die Bundesregierung vergangene Woche aufgefordert, ihnen die Einreise nach Deutschland zu vereinfachen. Wurden Sie gehört?
Ja und nein. Bei einigen einzelnen Fällen habe ich den Eindruck, dass Visumsverfahren sehr gut und einfach beschleunigt bearbeitet werden. Und das ist gut, dass dort auch die deutschen Behörden da eine Sensibilität haben für die Situation. Aber angesichts der schieren Masse an Anfragen, die es gibt, kann so ein komplettes Einzelvisumverfahren nicht zur Regel werden. Das schaffen wir nicht als Organisation. Das überfordert letztlich auch die Behörden. Und da plädieren wir für ein Verfahren mit den deutschen Behörden und sind da in Gesprächen. Ich kann nicht sagen, wohin die führen, aber wir sind zumindest in Gesprächen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das komplett verschlossen ist, die Tür, dass man ein irgendwie geartetes, beschleunigtes Verfahren hinbekommt. Es gibt so etwas wie Kontingentverfahren, wo zum Beispiel Organisationen wie Reporter ohne Grenzen Listen von verifizierten Fällen den deutschen Behörden übergibt und wir natürlich auch aufgrund unserer eigenen Recherche und Verifizierung dafür einstehen, weil wir vor Ort vernetzt sind und auf einer solchen Grundlage dann beschleunigt Visa erteilt werden. Und vor allen Dingen ist das ja entscheidend, auch schneller die sogenannte Sicherheitsüberprüfung eingeleitet wird, die, finde ich, auch total legitim ist. Die hat ein Staat, hat auch ein legitimes Sicherheitsinteresse. Aber da kann man immer Prozesse beschleunigen. Und da gibt es auch gute Beispiele aus der Vergangenheit für Visum, weil im Moment im Prinzip ein Einzelvisum zu fahren. Deswegen sind ja viele Kollegen erstmal heiß über Kopf von heute auf morgen teilweise in die Türkei, nach Armenien, Georgien geflüchtet, obwohl sie dort zum Teil gar nicht bleiben wollen. Georgien ist vielleicht noch etwas anders. Dort gibt es auch eine starke russische Gemeinschaft, die dort vielleicht auch nicht einfach hat. Aber viele wollen auch in Deutschland, weil es zum Beispiel hier eine starke russische Community gibt.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen, Dankeschön.
Danke auch.
Russland weiter zu isolieren, das ist die politische Strategie, weil ein Ende dieses Krieges auch nach 2,5 Wochen nicht absehbar ist. Einen Tag nach dem Einmarsch in die Ukraine hatte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz erklärt, den Kulturaustausch mit Russland einzustellen. Die Einstein-Stiftung in Berlin hatte heute Abend zu einer Vortrags- und Diskussionsrunde eingeladen. SPK-Präsident Hermann Partzinger sprach. Ohne ihn besprachen sich danach Künstler und Wissenschaftlerin. Nikolaus Bernau hat zugehört. Hat Hermann Partzinger seine Haltung überdacht oder lediglich erläutert?
Also es wurde mal vor allem sehr deutlich, dass er immer noch sehr, sehr tief getroffen war. Da geht es ja wirklich auch um sein ganz persönliches Lebenswerk. Er hat das auch damit erzählt, dass er eben sagte, ja, wir haben eben mit russischen und ukrainischen Forschern zusammen über die Skythen geforscht in Sibirien. Und das ist eben alles kaputt gegangen, was wir damals versucht haben, als ganz neuen Weg zu entwickeln. Aber er war auch sehr, sehr nüchtern.
Man kann ja nicht so tun, als wäre nichts passiert. Es ist schon erwähnt worden, diese Petition russischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innerhalb des ersten Tages, 400 Unterschriften, nach einer Woche waren es über 8000, jetzt ist es nicht mehr zugänglich, aber man sieht doch, da ist eine Bewegung, es gibt eine Spaltung der russischen Gesellschaft. Der Generaldirektor des Bolschoi-Theaters hat protestiert gegen den Krieg. Natürlich, und das zeigt ja auch die harte Gegenreaktion, 15 Jahre Lagerhaft, wenn man nur das Wort Krieg verwendet. Das zeigt natürlich auch die Angst, dass man das mundtot macht, dieser Protest, der sich dort regt.
Ja, Hermann Partzinger hat die über 10.000 russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben erwähnt, die in einem offenen Brief den Krieg kritisieren. Standen die Kolleginnen und Kollegen heute Abend in Berlin aus der Wissenschaft trotzdem geschlossen hinter dem Beschluss der meisten deutschen Hochschulen, alle Forschungskooperationen auf Eis zu legen?
Nein, ganz im Gegenteil. Also es wurde immer wieder klar gemacht, dass man weiter zusammen mit russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeiten müsse, dass es einfach auch schon deswegen notwendig sei, um die in Jahrzehnten aufgebauten Netzwerke nicht zu zerreißen. Wie Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, sehr, sehr, fand ich wirklich sehr klug sagte.
Bei wissenschaftlichen Sanktionen, bei der Abkappung von Netzwerken, und mein Institut hat viele solcher Netzwerke zu Russinnen und Russen, weil wir wissen, auch wenn uns harte empirische Daten fehlen, dass viele, gerade die in der Wissenschaft arbeiten, eigentlich zu Regimekritikerinnen und Kritikern gehören. Und dass sie gleichermaßen jene sind, die allemal schon isoliert sind, die unter Repressalien zu leiden haben. Und wir würden ihnen, wenn wir die Netzwerke abschneiden, eine doppelte Repression zumuten, eine doppelte Isolation. Und wir könnten sie gar nicht mehr nutzen, auch als Sprachrohre nach Russland rein, um überhaupt aufklären zu können, was Russland anrichtet in der Ukraine, was Verheerendes sie anrichtet. Ist ja dem russischen Volk in der Breite so gar nicht bekannt. Internet ist abgeschnitten, das wissen wir. Aber diese Kanäle, die hätten wir noch. Und auch diese Kanäle versuchen wir abzuschneiden.
Ja, und da ist zum Beispiel auch der Schriftsteller Wladimir Kamina ganz deutlich darauf eingegangen, hat gesagt, das zentrale Problem derzeitig ist nicht die Wissenschaft, ist nicht die Kunst. Das zentrale Problem ist, dass die Russen gar nicht wissen, worum es überhaupt geht. Und man müsste eben ganz, ganz dringend jetzt die Informationsnetzwerke aufbauen und die vielen tausend ins Ausland geflohenen russischen Journalistinnen und Journalisten auffangen, ihnen durchaus auch Stellen geben und eigene Propagandakanäle aufzubauen, um eben gegen die Propaganda von Wladimir Putin zu arbeiten. Und die Wissenschaftler haben immer wieder gesagt, wir haben geforscht, aber es hat uns niemand zugehört.
Wie ist denn dann über die Aufgabe der Kultur gesprochen worden, die ja bislang wirklich ein sprichwörtlicher Brückenbauer war?
Ja, der Bildhauer Olafur Eliasson hat das wieder mal, also ich muss sagen, ein bisschen wirklich zu einem fast kaum noch erträglichen Idealismus betont, dass die Kunst eben ein Freiraum sei, den man zum Debattieren brauche, den man jetzt auch unbedingt erhalten müsse, damit sich die Menschen dort wiederfinden können. Er hat das allerdings selber auch immer wieder aufgefangen und hat gesagt, ja, wir haben jetzt aber Krieg. Da sieht die Situation durchaus anders aus. Und es war auch eben immer wieder Wladimir Kaminer, der gesagt hat, wir haben das Problem, wir müssen erstmal die Leute erreichen, die im Land hier auch in Deutschland sind. Wir müssen diese Leute, also die Deutschrussen und die vielen Russischsprachigen in Europa, im Westen Europas erreichen mit eigenen Informationen. Da ist viel zu wenig gemacht worden. Aber es war dann eben auch so, dass ganz klar festgestellt wurde, wie kann man denn überhaupt mit Russland derzeit weiterarbeiten, wenn beispielsweise die Berliner Freie Universität einfach eine Partnerschaft hat mit der Universität in St. Petersburg und deren Direktor oder deren Präsident wird durch Wladimir Putin direkt berufen. Oder eben, wie diese Sache war, die jetzt ja wirklich durch die Weltmedien ging, dass die Hermitage Bilder abgezogen hat aus Ausstellungen in Italien und man dann doch mal darüber nachdenken sollte, das ist auch ein Teil des Propagandakrieges. Es hat noch niemals einen Abzug von Kunstwerken, noch nie eine Beschlagnahmung von Kunstwerken im Westen gegeben, die eindeutig russischen Museen oder Institutionen gehören. Aber dadurch, dass russische Institutionen jetzt Sachen zurückziehen, aus einer angeblichen Angst heraus, dass das passieren würde, dient man eben auch der putinschen Erklärung oder Erzählung, dass im Westen unrechtmäßige Zustände herrschen würden. Darüber wurde leider, muss ich sagen, ein bisschen wenig geredet. Und es wurde auch eben immer doch wieder sehr wenig darüber geredet, welche Bedeutung eigentlich die Ukraine bei der ganzen Debatte hatte, bis auf Partzinger, der das wieder ganz, ganz klar gemacht hat, was dort gerade passiert mit den Museen, mit den Bibliotheken und mit den Gedenkstätten.
Die Denkmäler, die historischen Gebäude, historischen Stadtkerne, Museumssammlungen, das ist materialisierte Geschichte. Das ist Teil der kulturellen Identität. Es ist auch ein Kampf, der bewusst die kulturelle Identität der Ukraine zerstören soll. Fairerweise muss ich sagen, wir wissen diese Frage noch nicht zu beantworten. Und das ist, glaube ich, jetzt die Kernfrage. Wir müssen sehr genau hinsehen, was an Zerstörungen passiert. Sind es Kollateralschäden, wie man so schön sagt?
Ja, und das war ganz klar die Frage, die dort immer wieder im Raum schwankt. Geht es hier um einen schlichten Machtkrieg oder geht es um die Zerstörung der Ukraine?
Gestern war in Fazit eine ukrainische Galeristin zu Gast und hat von den Bemühungen erzählt, Kulturgut vor Zerstörung zu schützen. Gibt Deutschland, gibt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Geld dafür?
Sie versuchen zumindest derzeitig Netzwerke aufzubauen. Beispielsweise die Staatsbibliothek in München baut schon Bibliotheksnetzwerke auf, um Webseiten zu sichern. Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bietet schon die Services ihrer Wissenschaftler an, die ja perverserweise in dem Krieg, den Russland in Syrien unterstützt hat, bereits gelernt haben, wie geht man mit zerstörten Städten um. Also das hat teilweise ganz fürchterliche Auswirkungen, was dort auch geschildert wurde, gerade von Partzinger. Aber man merkte eben bei der ganzen Debatte, ja, es fehlen schlichtweg die Kontakte, weil die Kontakte der deutschen Museen, der deutschen Universitäten, der deutschen Bibliotheken die letzten 30 Jahre vor allem mal auf Russland konzentriert waren und eben nicht an die Ukraine gegangen sind. Es gibt praktisch keine Historikerinnen wie Karl Schlögl oder Andreas Kappeler, die sich überhaupt mit der Ukraine als einem selbstständigen Staat beschäftigt haben und als einer Staatsgeschichte. Es gibt nicht mal in Berlin Ukrainistik oder in Hamburg oder in Tübingen oder Heidelberg, also den großen Universitätsstädten. Und das ist eben das zentrale Problem. Die Ukraine spielte bis jetzt, und das wurde immer wieder auch von Gwendoline Sasse betont, die Ukraine wurde bis jetzt nicht als relevant betrachtet. Und da werden wir ganz klar, dass da waren sich vollkommen alle einig darüber, da werden wir eine vollkommen neue Perspektive einnehmen müssen, egal wie dieser Krieg jetzt weitergeht.
Nikolaus Bernau über die Veranstaltung in der Einstein-Stiftung in Berlin, deren Direktorin Sasse wurde gerade eben genannt. Weiter geht's jetzt mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Künstlerischer Protest hat sich nach Einschätzung des Berliner Literaturwissenschaftlers Jürgen Brockhoff in den vergangenen Jahren verändert. Der Leiter des Sonderforschungsbereichs Intervenierende Künste an der Freien Universität Berlin sagte gegenüber dem evangelischen Pressedienst, er beobachte eine Konjunktur neuer Formen des Protestes. Die Zeit der großen Gesten der künstlerischen Akteure, die das Ziel hatten, die Gesellschaft als Ganzes zu revolutionieren und das gesamte System auf den Kopf zu stellen, sei vorüber. Heute geht es um Formen des Widerständigen, des Protestierenden, des Subversiven und des Unterbrechens, sagte Brockhoff. Auch politische Bewegungen wie Umweltverbände und Klimaschützer griffen zu künstlerischen Formen des Protests. Bayern unterstützt geflohene Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine mit einem Sonderstipendium. In Kooperation mit dem internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg habe das Land ein entsprechendes Programm auf den Weg gebracht, teilte Kunstminister Blume, CSU, heute in München mit. Demnach wurde die bisher übliche Stipendienzahl verdoppelt. 12 nach Deutschland geflüchtete ukrainische Kunstschaffende erhielten nun zusätzlich zu den bereits bewilligten Stipendien 5 Monate lang eine monatliche Unterstützung von 1.500 Euro. Die neuseeländische Filmemacherin Jane Campion hat mit ihrem Neo-Western The Power of the Dog den Preis der US-Regiegilde für die beste Arbeit des Jahres gewonnen. Das gab die Directors Guild of America in Los Angeles bei einer Gala bekannt. Das Western-Drama erzählt die Geschichte zweier Brüder im ländlichen Montana in den 1920er Jahren. Campion hatte dafür kürzlich auch den Golden Globe als beste Regisseurin gewonnen. Den Preis für das beste Regiedebüt gewann Maggie Gyllenhaal für das Familiendrama The Lost Daughter. Die Awards gelten als wichtiger Indikator für die Oscarverleihung, die in diesem Jahr am 27. März stattfindet. Ein zufällig wiederentdecktes Frühwerk des französischen Malers Paul Cézanne ist heute für 26.000 Euro versteigert worden. Das wahrscheinlich zwischen 1856 und 1857 angefertigte Werk, das aus 2 Zeichnungen besteht, kam bei einer Auktion im nordfranzösischen Rhin unter den Hammer. Auf der Vorderseite ist die Zeichnung eines Soldaten, der eine kleine Flasche hält, vor einer alten Frau mit nackten Füßen und einem Fläschchen in der Hand zu sehen. Die Rückseite zeigt eine Landschaft, die Cézannes jüngere Schwester Marie zeichnete. Die Zeichnungen waren von Cézanne an seinen Sohn und von dem an Cézannes Enkel weitergegeben worden, bevor sich ihre Spur verlor. Obwohl Cézannes Enkel auf dem Blatt notiert hatte, dass es sich um ein Originalbild seines berühmten Großvaters handele, hatte es 2 Jahre gedauert, die Echtheit des Werkes zu bestätigen.
Planung ist nicht mehr das halbe Leben. Das Ballett ist ein gutes Beispiel dafür. Tänzerinnen und Tänzer haben es seit 2 Jahren besonders schwer. Die heutige Uraufführung der Symphonie MMXX, also 2020, sollte eigentlich vor 2 Jahren über die Bühne gehen, aber die Choreografie von Sascha Walz konnte erst heute Abend getanzt werden in der Berliner Staatsoper. Zu hören war die Auftragskomposition von Georg Friedrich Haas, gespielt von der Staatskapelle. Symphonie MMXX, Musik von Georg Friedrich Haas. Die ehemalige Chefin des Berliner Staatsballetts ließ in der Staatsoper unter den Linden ihre Kompanie tanzen. Elisabeth Nehring, in einer Symphonie wirkt vieles zusammen. Was versucht Sascha Walz in dieser Choreografie miteinander zu verbinden?
Also im Formalen will die Choreografin Sascha Walz auf jeden Fall die Elemente Bewegung, also Choreografie, Musik und Licht verbinden. Im Inhaltlichen haben sich Sascha Walz und Georg Friedrich Haas, an denen ja diese Auftragsarbeit ging, im Vorfeld mit politischen Themen beschäftigt. Da waren das so vor allen Dingen die Demokratie-, Befreiungs- und Gerechtigkeitsbewegungen, über die damals viel gesprochen wurde, auch heute noch. Die Demokratiebewegung in Hongkong zum Beispiel oder Black Lives Matter, das waren ja damals gerade ganz hochaktuelle Themen. Die Gewalt auch, mit der ein Aufbegehren niedergeschlagen werden kann, das hat in den Überlegungen eine Rolle gespielt, in den Überlegungen zum Stück. Und auch das Thema der Grenzziehung. Immer mehr Grenzen werden stark gesichert, immer mehr Mauern werden hochgezogen, was ja genauso Heute stimmt wie vor 2, 3 Jahren, nur dass wir zufällig an einem historischen Punkt jetzt sind, wo die Grenzen in der aktuellen Situation viel durchlässiger sind für Flüchtende als in den Krisen davor. Das ist vielleicht jetzt gerade so eine historische Ausnahme. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch kein tagesaktuelles Stück, sondern Sascha Waltz will sich diesen politischen Themen zeitlos nähern.
Und wie sieht das auf der Bühne aus?
Das Thema der Grenzen findet ganz konkreten, deutlichen Ausdruck in einer physischen Mauer auf der Bühne, vielleicht besser Wand, würde man sagen, einer sehr hohen Wand, die je nach Lichteinfall bronzefarben oder golden schimmert, ist also auch ein sehr dekoratives Element. Und diese Wand begrenzt die Bühne erstmal nach hinten, die geht dann auch immer weiter nach hinten, das heißt, sie gibt immer mehr Platz am Anfang. Dann teilt sie die Bühne in rechts und links, indem sie einmal langsam von der einen auf die andere Seite fährt. Und am Ende wird diese Wand von der Bühnendecke hinabgelassen und bekommt etwas ganz Erdrückendes, als sie dann fast die Köpfe der Tänzerinnen berührt, die sich so langsam wegwinden. Insgesamt choreografiert Sascha Waltz hier stark die Gruppe, Tänzerinnen und Tänzer als Gruppe oder Gruppen, kollektive Bewegungen des gemeinsamen Wogens, sich hebend, sich stützend, gemeinsam balancieren. Immer wieder öffnen sich so die Oberkörper zum Himmel nach oben, die Arme werden nach oben gestreckt. Das sind so große Gesten, die haben manchmal was Ritualhaftes, auch in den Reihungen, wie sie die Tänzer dann platziert auf der Bühne. Es gibt aber auch Bewegungssequenzen, in denen wir Protest oder Aufstand wiedererkennen sollen. Also wenn so eine Gruppe ganz unter Spannung steht und dann Einzelne mit aggressiven Gesten da so raustreten. Es gibt immer wieder so Auflösung und Chaos und wieder zusammengeführt werden. Und in jedem Fall kommen da etwas plakative Szenen zum Teil, aber auch starke Bilder raus. Und diese großen Kollektivsequenzen wechseln sich immer wieder mit stillen und eher sachten Tanzmomenten ab.
Und inwiefern trägt die Musik von Haas die Bewegungssprache der Kompanie oder ist es umgekehrt?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall ein Wechselspiel. Ich fand die Musik heute Abend beeindruckend. Georg Friedrich Haas hat, finde ich, über weite Strecken große Klangflächen komponiert, die sich so wie ein Netz über diesen Abend legen, mehrfach übereinander lagern und dann einzelne Instrumente umso stärker zur Geltung kommen lassen, also starke Akzente dazwischen setzen. Es ist eine Musik, in der ganz viel passiert, die aber auch eine große Dramatik mitunter hat und auch immer wieder so Momente, wo man jetzt hofft, dass es mal so einen lyrischen Moment gibt, ja, also einen melodischen, der dann aber nie kommt. Es bleibt immer so sperrig. Es hat aber auch was stark Berührendes. Und es wurde sehr, sehr intensiv und ich fand wunderbar gespielt von der Staatskapelle Berlin. Und doch, und das ist das Interessante, gab es für mich den ersten wirklich, ich sag mal, sprechenden Moment in der Choreografie, in einem langen Moment der musikalischen Stille. Da hören wir, das ist Teil der Komposition, da spielen die Musiker nicht real, sondern sie wiederholen den Satz im Kopf, den sie gerade in der Wirklichkeit gespielt haben. Das erleben wir als musikalische Stille. Und da hat die Choreografie für mich auf einmal einen Freiraum bekommen, den sie vorher nicht hatte, obwohl ich schon finde, dass Musik und Tanz auch in sehr starken Momenten hier zusammengehen und natürlich auch diese Musik die Choreografie sehr steigert.
Auf diesen Abend musste ja lange gewartet werden. Hat er Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja. Darüber habe ich jetzt auch noch mal eine Weile nachgedacht und ich denke, man kommt in diese Uraufführung, ist man heute aus einer anderen Welt gekommen, als man vor 2 Jahren gekommen wäre. Man kommt mit der Aktualität eines Krieges, einer neuen Realität, die uns alle beschäftigt, in diese Uraufführung. Und daran muss sich irgendwie diese künstlerische Arbeit, die sich ja auf politische Themen beruft, auch messen lassen. Und da ging es mir heute Abend so, dass ich einerseits beeindruckt war von vielen Momenten, von der Wucht, die Tanz und Musik und Szenerie zusammen entwickeln, aber wiederum nicht wirklich tief berührt. Und dieser Unterschied ist mir heute so ganz stark aufgefallen. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Tanz dann doch auch etwas so stark zelebriert und stark im Ästhetischen Verhaftetes hat. Also es gibt beides. Es gibt das Beeindruckende, aber es gibt dieses, ich vermisse wirklich tief berührt zu sein.
Tanzkritikerin Elisabeth Nehring über Symphonie MMXX, uraufgeführt in der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Die nächsten Vorstellungen sind am 18. und 19. März. Das Land, wo die Zitronen blühen oder sich ein Fleckchen am Strand von Jesolo findet. Italien war für Goethe Ende des 18. Jahrhunderts noch schwerlich zu erreichen, dabei war es längst ein Reiseland. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts kamen dann die Urlauber mit dem Auto, der Bahn, dem Flugzeug, unzählige Millionen bis heute. Italia zwischen Sehnsucht und Massentourismus heißt die neue Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur. Direktor ist Konrad Bitterli. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Geografisch sind Sie ja recht nah an Italien. Ist die Idee zu dieser Ausstellung trotzdem der Sehnsucht wegen entstanden?
Ja, Italien ist natürlich das Sehnsuchtsland par excellence. Das geht ja weit in die Geschichte zurück, von den Kavaliersreisen des 17. oder 18. Jahrhunderts bis zum Massentourismus von heute. Italien zieht die Menschen fast magisch an. Man bereist die Kulturstätten, man geht zurück zur Antike, man badet an den Stränden. Es ist der Ort, wo man seine Ferien, seinen Urlaub verbringt und wo man früher natürlich ganze Reisen zu den antiken Orten und Städten realisiert hat.
Aber warum brachen in der Renaissance die antike verehrenden Künstler und Wissenschaftler nach Italien auf, nicht nach Griechenland, wo ja Arkadien liegt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil sie vor allem auch darauf hinweist, mit der Renaissance wurde ja praktisch die Antike überhaupt erst entdeckt. Und die Antike lag natürlich praktisch am nächsten in Sizilien. Pompeji war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht entdeckt. Aber man konnte natürlich in Italien diese großen Monumente, das Kolosseum in Rom, alles am Original anschauen. Und vor allem auch die Renaissance hat daraus auch für die damalige Kunst sehr viel gewonnen. Und das waren dann die Künstler, die man dann auch im Original studieren wollte, also Raphael, Michelangelo, Leonardo. Also das waren die Blüte der Kunst, die dann im 17. und im 18. Jahrhundert vor allem besucht wurde.
Sie zeigen jetzt Italienbilder von beispielsweise Jan Both und Claude Lorrain aus dem frühen 17. Jahrhundert. Was zeichnet die für Sie aus, bevor die Romantik Italien dann endgültig mit dem Sehnsuchtsstempel versah?
Ja, die Bilder sind ja außerordentlich, indem sie ein völlig neues Licht in diese Malerei der damaligen Zeit brachten. Wenn man so die üblichen hinterländischen oder holländischen Landschaften anschaut, ist es ein wolkenverhangenes Licht. Wenn man die italienisante Ausrichtung der holländischen Kunst anschaut, sind es wunderbare, lichtdurchflutete Landschaften. Das Interessante ist, dass die Niederländer diese Landschaften verbinden mit einem alltäglichen Leben, mit dem Bauernleben, während Claude Lorrain daraus die großen Mythologien entwickelt, weil die Landschaftsmalerei an sich war ja in der Hierarchie der Gattungen nicht sehr hoch geschätzt. Deshalb musste man sie gewissermaßen mit einem bedeutenden Motiv, mit religiösem oder mythologischem Hintergrund, antiken Geschichten und so weiter gewissermaßen aufpeppen. Man muss auch sagen, dass diese Bilder, gerade wenn man zum Beispiel an Böcklin denkt, sind ja auch Weltfluchtbilder. Böcklin hat sich ja nach Italien bewegt, weil in der Schweiz und vor allem auch in Deutschland die Industrialisierung eingesetzt hat und man hat sich da zurückgezogen nach Florenz. Böcklin ist in Fiesole gestorben, also weit weg von den Realitäten der zunehmend industriell geprägten Städte im Norden.
Und wie wird in der Ausstellung die bildungsbürgerliche Reise mit dem 20. Jahrhundert kontrastiert, wo es ja vor allem um einen Platz an der Sonne ging?
Ja, es ist natürlich so, dass dieser Italien-Mythos, der ja wesentlich auch durch die Kunst vermittelt worden ist, natürlich konterkariert wird. Wir haben ja bedeutende Werke der Arte Povera hier in der Ausstellung drin, aber auch der Blick von italienischen Künstlern wie Luigi Ghiri oder Monica Bonvicini auf ihre Heimat. Und das sind natürlich Gegenbilder gegen diese Sehnsuchtsbilder. Es sind die Bilder des 17. Jahrhunderts, die ja die Vorstellung von Italien geprägt haben. Aber Vorstellungen, wenn man die Wortbedeutung aufnimmt, das ist ja eine Projektion, eine Sehnsucht, aber gleichzeitig auch ein Verstellen des Blicks auf die Realitäten. Und das wird wiederum dann durch die Kunst der Gegenwart, wird das wieder zurückgeholt. Die trüben Sichten auf die Strände von Luigi Ghiri sind alles andere als glamourös. Die Blicke von Monica Bonvicini auf die Vorstadthäuser sind alles andere als typische Darstellungen von idyllischen, antiken Städten.
Ist die Ausstellung also eine Mahnung, dass jedes Paradies nur ein Wolkenkuckucksheim ist und dass Reisende nur sehen, was sie sehen wollen?
Es ist natürlich schon so, wir gehen mit einem ganz bestimmten Bild von Italien dahin in die Ferien und wir sehen genau dieses Bild, wir bereisen auch genau die Orte. Wer Gott geht schon in Mailand in die Vororte, nachschauen, was da an Architektur passiert. Das ist nicht der Ort, den man besucht. Auch Venedig ist ja eigentlich nur noch fast schon ein potemkinisches Dorf mit knapp 30.000 Einwohnern. Die meisten, die dort arbeiten, reisen aus dem Umland an und wir besuchen eigentlich fast eine menschenleere Kulisse. Die ist aber übervoll natürlich mit Touristen, die dann mit den Schiffen von der Adria her herangeschleppt werden oder vom Festland her kommen. Also es ist natürlich schon die Kulisse, die inzwischen sich vor die Realität von Italien stellt.
Sagt Konrad Peterli, der Direktor des Kunstmuseums Winterthur, über Italia zwischen Sehnsucht und Massentourismus. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 11. September. Herr Peterli, besten Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Danke Ihnen auch und auch Ihnen schönen Abend.
Was beschäftigt die Zeitungsfeuilletons in der neuen Woche? Die Kulturpresseschau von Arno Ozzesek gibt Antwort.
Unter der Überschrift »Das Gefühl von Alufolie an den Zähnen gehört dazu« würdigt die Tageszeitung Die Welt den Döner, dessen Erfolgsstory hierzulande vor etwa 50 Jahren begonnen haben soll. Cosima Lutz hat das Buch »Döner – Eine deutsch-türkische Kulturgeschichte« von Eberhard Seidel gelesen und ist nun über die erstaunlichsten Einzelheiten informiert. Tesla-Chef Elon Musk antwortete auf die Frage, was er in Deutschland am liebsten esse, Döner-Kebab. Das Berliner Hotel Adlon serviert den türkischen Klassiker seit 2018 mit Trüffelcreme. In München eröffnete kürzlich Deutschlands erster Kraft-Kebab. In Nürnberg bietet ein Vegöner fleischloses Grillgut. Und in Wien gibt es einen Bio-Kebab-Laden, in dem Ökohedonisten geröstete Streifen aus Lachsforelle oder glücklichem Huhn ordern können. Alles Döner, nur schöner? Neu und kreativ sei der Kebab allenfalls für die gehobenen Stände, schreibt Seidel. Für die Ärmeren sei er aufgrund des sagenhaften Preis-Leistungs-Verhältnisses eine feste Säule im mühsamen Überlebenskampf. Dem mühsamen Überlebenskampf um ein komfortables Stück enthoben sein dürfte Friedrich Küppersbusch, der aber umständehalber dennoch zu Einschränkungen bereit ist. In der Rubrik »Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?« möchte die Tageszeitung wissen, womit heizen Sie demnächst so? Und erhält die Antwort: »Ich drehe die Thermostate runter und flüstere: Nimm das, Putin!« Und schon sind wir beim Krieg. Im Berliner Tagesspiegel konstatiert die Historikerin Ulrike von Hirschhausen: Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und auch gegen das eigene Volk in der russisch-sowjetischen Geschichte zeigt sich dieses schreckliche Muster immer wieder. Von Hirschhausen erinnert an den für Millionen Menschen tödlichen Hungerkrieg der Sowjetunion gegen die Ukraine Anfang der 1930er Jahre und zitiert den österreichischen Schriftsteller Arthur Köstler, der noch 1932 nach Kharkiv reisen konnte und von der damaligen Kreml-Propaganda angewidert war. Kein einziges Wort über die örtliche Hungersnot, das Aussterben ganzer Dörfer. Man bekam ein Gefühl traumhafter Unwirklichkeit. Die Zeitungen schienen von einem ganz anderen Land zu sprechen, das keinerlei Berührungspunkte mit dem täglichen Leben hatte, und ebenso verhielt es sich mit dem Rundfunk. Arthur Köstler in einem Tagesspiegelartikel von Ulrike von Hirschhausen, die das bittere Resümee zieht: Der Krieg, der am 24. Februar 2022 begann, ordnet sich ein in eine Kontinuität von Kriegen, wie sie das Zarenreich und die Sowjetunion gegen die Gesellschaften des eigenen Reichs oder angrenzender Regionen immer dann führten, wenn diese die Machtstellung des autokratischen Zentrums zu bedrohen schienen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bespöttelt Simon Strauß junge Leute von heute als Schneeflöckchen im Hagelgewitter, die nun allmählich spüren würden, dass der Krieg auch ein Angriff auf ihre Standpunkte ist. Und er beobachtet: Die heftigen kulturellen Anerkennungskämpfe unserer Gegenwart wirken im Angesicht zerbombter Wohnhäuser plötzlich seltsam peripher. Von russischen Erobersternchen innen spricht fast niemand. Stattdessen ist unsere Sprache jetzt voll von totgeglaubten Formulierungen. Zählen wir die gefallenen Soldaten, werden Städte eingekesselt, wird in den Fernsehnachrichten über die verwundbaren Stellen bei T-80er-Tanks gesprochen. Strauß zeigt sich erkennbar nachtragend gegen die Woke-Jugend und deren bis kürzlich noch mega eminente Anliegen und stellt dennoch berechtigte Fragen. Was ist überhaupt mit dem bis eben noch gerne inflationär gebrauchten Präfix Post? Der Behauptung, wir hätten so vieles schon hinter uns gelassen, die Moderne, den Kolonialismus, die Nation. Erleben wir gerade nicht eine Umkehr zum Re, eine Renationalisierung, eine Remilitarisierung, eine Reaktivierung von so vielem? Auch das Wort Volk, gerade noch bis in die höchste Regierungsebene hinein vermieden, wird jetzt von jedem Millennial wie selbstverständlich verwendet. Simon Strauß in der FAZ. Und das war's. Was aber die neue Woche angeht, wird uns allen das Problem, das die Süddeutsche Zeitung in einer Überschrift anspricht, gewiss erhalten bleiben, nämlich wie man Frieden schafft.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ozzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.